Liebe Gemeinde, heute am Karfreitag besinnen wir uns auf den Tod Jesu Christi und bedenken sein Opfer für uns. Das Abendmahl erinnert uns daran, dass Jesus Christus für uns gestorben ist, dass er sein Blut für uns vergossen hat. Stellen Sie sich vor, nachher nach dem Gottesdienst kommt jemand auf Sie zu und fragt Sie: Ihr Christen, ihr trinkt beim Abendmahl Blut? Seid ihr denn Vampire? Tritt Ihnen schon bei der bloßen Vorstellung der Angstschweiß auf die Stirn? Stammeln Sie schon mühsam in Gedanken, was Sie wohl antworten können? Im Brief an die Hebräer wird versucht zu erklären, was das mit dem Blut und dem Opfer Jesu auf sich hat. Wir hören aus dem 9. Kapitel des Briefes an die Hebräer über Jesus Christus. Und darum ist er auch der Mittler des neuen Bundes, damit durch seinen Tod, der geschehen ist zur Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund, die Berufenen das verheißene ewige Erbe empfangen. Nun aber, am Ende der Welt, ist er ein für alle Mal erschienen, durch sein eigenes Opfer die Sünde aufzuheben. Und wie den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, so ist auch Christus einmal geopfert worden, die Sünden vieler wegzunehmen. Zum zweiten Mal wird er nicht der Sünde wegen erscheinen, sondern denen, die auf ihn warten, zum Heil. Liebe Gemeinde, vielleicht sind Sie schon einmal an einem dieser großen Werbeplakate vorbeigekommen. Spende Blut, rette Leben. Ein kleiner Pieks, der nicht sehr weh tut. Und man kann es ganz gut verkraften, dass einem da ein halber Liter Blut abgezapft wird. Ja, so ein kleines Opfer habe ich während meiner Studienzeit öfters mal erbracht. Und doch, spätestens, wenn ich am selben Abend noch Sport getrieben habe, habe ich nach 10 Minuten schon gemerkt, da hat man mir ein Stück meines Lebens abgezapft, denn ich war vollkommen außer Atem. Abgeben, damit jemand anders überleben kann. Vielleicht ein Unfallopfer, das sonst verbluten müsste. Ein gutes Gefühl. Und hier bekommen wir eine Ahnung davon, warum Blut, der Lebenssaft, in der Bibel als Träger des Lebens bezeichnet und angesehen wird. Auch das Blut Jesu Christi dient dazu, dass wir überleben. Aber nicht, weil wir einen Unfall hätten oder weil wir an einer seltsamen Krankheit leiden würden. Jesus Christus, so schreibt der Hebräerbrief, ist gekommen, um die Sünden der vielen wegzunehmen. Er nahm also das weg, was uns von Gott, unserem Schöpfer, trennt. Das ist zwar unangenehm, aber wenn wir ehrlich vor uns selber sind, stellen wir rasch fest, dass wir nach dem göttlichen Maßstab alles andere als vollkommen sind. Damit wir uns recht verstehen, unsere Sünde, unsere Trennung von Gott, die macht sich nicht nur dadurch bemerkbar, dass unsere Beziehung zu Gott gestört ist und wir nicht mehr wie Adam und Eva mit Gott von Angesicht zu Angesicht reden könnten. Sie zeigt sich auch nicht nur darin, dass es auch zwischen uns Menschen oft nicht so funktioniert, wie wir uns das wünschen. Dass wir manchmal die schwer verletzen, die uns eigentlich am wichtigsten sind. Dass wir andere gebrauchen und ihre Anerkennung und ihre Liebe aufsaugen wie Vampire. Die Sünde gipfelt auch darin, dass wir dem Tode verfallen sind. Denn wir haben uns von Gott, dem Leben selbst, getrennt. Und statt dem Schöpfer der Welt sind wir nun dem Fürsten dieser Welt untertan, der uns mit Krankheit, Feindschaft und Tod regiert. Dass sich Gott in Jesus Christus aufmacht, uns davon zu befreien, wunderbar. Aber dass Jesus Christus dafür geopfert werden musste, das leuchtet uns schon weniger ein. Wir finden es zwar in Ordnung, wenn sich Eltern für ihre Kinder aufopfern. Es ist löblich, um Kinder willen auf Reichtum oder Karriere zu verzichten. Ja, und auch in den verschiedenen Heldengeschichten und modernen Märchen verstehen wir, wenn sich der Held für eine Gruppe opfert. Es gab keinen anderen Weg. Entweder opfert sich einer oder alle müssen sterben. Aber bei Jesus Christus? Ich will eigentlich nicht, dass Jesus für mich leidet und stirbt, so sagte jemand neulich. Ja, da kann sich was in uns sträuben. Noch mehr, wenn wir durch den Hebräerbrief daran erinnert werden, dass Jesus für uns ein tödliches, blutiges Opfer erbrachte. Ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Wäre Jesus doch heute zur Welt gekommen, dann hätte man vielleicht etwas nach Art der Blutspende machen können. Doch was wäre damit gewonnen? Eine Transfusion mit ein wenig von Jesu Leben? Hinein in unser verdorbenes, dem Tode geweihtes Dasein? Uns würde es kurzfristig etwas besser gehen und dann würden wir bereits wieder dem Tode entgegensehen. Denn die Sünde, die Trennung von Gott, sie betrifft nicht nur einen Teil von uns, sondern den ganzen Menschen. Es ist nicht so, dass halt irgendein Teil von uns defekt wäre, den man wie bei einem Auto mit dem entsprechenden Ersatzteil austauschen könnte. Oder wenigstens noch ein paar brauchbare Teile ausbauen und für ein neues Auto retten. Nein, wenn sich der Mensch von Gott abwendet, verfällt er in jeder Faser dem Tode. Stellen Sie sich jemand vor, dessen Blut durch tödliche Viren unheilbar verseucht ist. Würde es Sinn machen, hier ein paar Blutkonserven zu verabreichen? Das neue, gesunde Blut würde sich mit dem Kranken vermischen und angesteckt. Bringt es etwas, verschiedene gesunde Organe zu transplantieren? Auch sie wären bald wieder von den aggressiven Viren befallen. So ist das auch mit der Sünde. Wenn sie erst einmal im Menschen steckt, hilft nur noch der Tod, um sie auszurotten. Gott ist doch der Allmächtige. Hätte er das nicht viel einfacher mit der Sündenvergebung machen können? Einfach auf das Gericht verzichten und gut. Doch im Gericht Gottes wird letztlich nur die Diagnose gestellt. Unheilbar an Sünde erkrankt. Wenn Gott darauf verzichten würde, wäre für uns nichts gewonnen, denn wir würden es nicht in seiner Gegenwart aushalten. Es gibt Menschen, die haben eine Sonnenallergie. Bereits von ein wenig Sonnenlicht bekommen sie furchtbare Hautausschläge und sie leiden furchtbar daran und können Licht nicht ertragen. Ein schlimmes Leiden nur durch ein wenig Sonnenschein. Und unsere Sünde ruft in uns eine Art Gottesallergie hervor. Wenn wir so, wie wir sind, vor ihn treten müssten, könnten wir das nicht ertragen und müssten vor ihm fliehen. Könnte uns Gott nicht mit einem Fingerschnippen davon heilen? Anscheinend nicht, denn warum sollte er sonst seinen einzigen geliebten Sohn dahingeben? Es ist müßig, über das Warum und Wieso zu spekulieren. Aber stellen Sie sich vor, Sie sind beim Arzt Ihres Vertrauens. Er eröffnet Ihnen eine schwere Diagnose und sagt dann, es gibt da diese einzige Therapie, die Sie aber zu 100% heilen wird. Würden Sie mit dem Arzt einen Streit darüber anfangen, warum es keinen anderen Weg zur Heilung gibt? Wohl kaum. Sie würden eher fragen, wann kann's losgehen? Dass wir bei Gott so anders reagieren als bei unseren Ärzten, hat damit zu tun, dass eines der Symptome der Sünde ein starrsinniges Gottesmisstrauen ist. Aber das ist kein Wunder. Die Sünde führt zum Tode. Gott dagegen ist das Leben. Und der Tod will mit dem Leben nichts zu tun haben. Und so sehen wir das auch, wenn wir uns an die Kreuzigung besinnen. Die hohen Priester beschließen, Jesus töten zu lassen. Wir finden uns darin wieder, weil wir darin unsere Selbstgerechtigkeit erkennen, die alle Fehler weit von sich wegschiebt und alle anderen Menschen furchtbar anklagt. Wir erkennen uns auch in Pontius Pilatus wieder, der um Macht und Karriere willen jeden Preis in Kauf nahm und sich auch im Blut eines Unschuldigen die Hände wusch. Wir erkennen uns in den Henkern, die Jesus Christus an das Kreuz genagelt haben. Dienst nach Vorschrift, nicht fragen, was da eigentlich getan wird. Wir erkennen uns auch in der johlenden Menge. Denn auch wir ergötzen uns allzu oft schadenfroh am Leid anderer und spotten über sie. Vielleicht erkennen wir uns auch in den fliehenden Jüngern. Wir wissen zwar, was gut und richtig wäre, aber aus Angst und Mutlosigkeit machen wir uns von dannen. Und so vollziehen wir Menschen selbst das Gericht an Jesus Christus. Wie funktioniert nun aber dieser Opfertod Jesu? Was nützt es, wenn er für uns stirbt? Nun, wenn wir selbst sterben würden, wäre es offensichtlich. So wie ein Krebsgeschwür abstirbt, wenn der davon befallene Mensch tot ist, so ist ebenso unsere Sünde dahin, wenn der sündige Mensch stirbt. Jesus Christus übernimmt nun für uns die Sünde. Und indem er am Kreuz stirbt, ist die Sünde hinweg. Wie kann Jesus unsere Sünde nehmen? Es ist etwa so, als ob man einem Blutkranken wirklich das komplette Blut austauschen würde. Und sein Blutspender würde dann mit dem verdorbenen Blut sterben, damit der Kranke überleben kann. Jesus Christus ist da also am Kreuz mitsamt unserer Sünde gestorben. Und sein Blut schenkt uns Anteil an seinem Leben. So kommt auch ein neuer Bund zustande, der mehr ist als bloße Blutsbrüderschaft. Gott wird in Jesus Christus erneut zu unserem Gott. Er wird zu unserem Vater im Himmel. Und wir werden fähig, in seine Gegenwart zu treten. Deswegen erwartet uns auch ein ewiges Erbe. Das ewige Erbe meint nicht nur Gottes ewiges Reich am Ende der Zeiten, sondern das Erbe treten wir schon jetzt an. Durch seine Vergebung sind wir frei von unseren Verfehlungen. Ebenso sind wir frei von der Sünde. Wir sind nicht mehr gezwungen zu sündigen. Wir sind frei davon, selbst hohe Priester sein zu müssen. Wir müssen uns nicht mehr selbst rechtfertigen, weil Gott uns schon längst gerechtfertigt hat. Wir müssen auch nicht andere anklagen, weil wir in ihnen die geliebten Geschöpfe Gottes sehen. Wir müssen nicht mehr Pontius Pilatus sein und uns nach Macht und Karriere ausstrecken um jeden Preis, weil wir wissen, der Mächtigste ist sowieso schon auf unserer Seite und er wird für alle unsere Belange sorgen. Wir müssen auch nicht mehr wie die Henker Dienst nach Vorschrift leisten, sondern wir sind frei, aufzustehen und Unrecht anzuprangern, wenn jemand uns dazu verführen will. Und wir müssen auch nicht mehr fliehen wie die Jünger, denn Jesus Christus gibt uns Mut und Kraft, das zu tun, was er uns aufträgt. Und so haben wir schon jetzt eine lebendige Beziehung zu Gott, unserem Vater im Himmel. Im Gebet dürfen wir mit ihm reden und er redet genauso mit uns. Er führt und leitet uns, damit wir die Liebe, die er uns geschenkt hat, an andere weitergeben. Das Abendmahl ist uns als Zeichen gegeben, dass wir in diesem neuen Bund stehen. Jesus Christus gibt uns sein Blut, sein Leib in der Gestalt von Wein und Brot. Damit werden wir aber nicht zu Vampiren. auch wenn wir in der Tat dadurch sein Leben in uns aufnehmen. Denn Vampire rauben das Leben anderer, um ihre eigene, untote, unwirkliches Dasein zu verlängern. Wir Christinnen und Christen dagegen werden von Jesus Christus frei beschenkt, damit wir eine lebendige, höchst wirksame und wirkliche Existenz bekommen. Im Abendmahl sollen wir hier im Sichtbaren greifen und begreifen, was sich im Unsichtbaren im Glauben abspielt, dass durch Jesu Tod unsere Sünde zum Ende gekommen ist und dass wir durch Jesu Blutvergießen an seinem Leben teilhaben. Vergleichen Sie es mit einem Rosenstrauß, den jemand seiner Frau als Zeichen seiner Liebe schenkt. Die Liebe selbst ist eigentlich unsichtbar. Sie ist weder sinnlich zu fassen, noch mit dem Verstand richtig zu begreifen. Und doch wird sie durch so einen einfachen Blumenstrauß erfahrbar für die Sinne und damit auch greifbar für unseren Verstand, der dann erkennt, die Liebe ist so real wie der Blumenstrauß. Und in dem Blumenstrauß realisiert sich die Liebe. Im Abendmahl erleben wir Jesu Liebe ganz deutlich. Wir empfangen seine Vergebung für uns und werden gewiss. Wir sind nicht mehr dem Tode untertan, sondern dem Leben, weil wir an der Auferstehung Jesu Christi teilhaben. Amen.